Ich habe für die Predigt ein Thema ausgesucht, das eigentlich zum Reformationstag gehört. Dort wird dieser Bibeltext als ein Bibeltext angegeben, über den man predigen kann. Das Thema lautet das Glück, ein Jünger Jesu zu sein. Und der Bibeltext steht in Matthäus 5, Vers 1 bis 12. Und ich habe die Übersetzung Neues Leben ausgewählt. Und ihr werdet während der Predigt dann auch verstehen, warum gerade diese Übersetzung. Eines Tages, als sich immer mehr Menschen um Jesus sammelten, stieg er mit seinen Jüngern auf einen Berg und setzte sich dorthin, um sie zu unterrichten. Und das lehrte er sie. Gott segnet die, die erkennen, dass sie ihn brauchen. Denn ihnen wird das Himmelreich geschenkt. Gott segnet die, die traurig sind, denn sie werden getröstet werden. Gott segnet die Freundlichen und Bescheidenen, denn ihnen wird die ganze Erde gehören. Gott segnet die, die nach Gerechtigkeit hungern, denn sie werden sie im Überfluss erhalten. Gott segnet die Barmherzigen, denn sie werden Barmherzigkeit erfahren. Gott segnet die, die ein reines Herz haben, denn sie werden Gott sehen. Gott segnet die, die sich um Frieden bemühen, denn sie werden Kinder Gottes genannt werden. Gott segnet die, die ihr Leben Gott ganz zur Verfügung stellen, denn das Himmelreich wird ihnen gehören. Gott segnet euch, wenn ihr verspottet und verfolgt werdet, und wenn Lügen über euch verbreitet werden, weil ihr mir nachfolgt. Freut euch darüber, jubelt, denn im Himmel erwartet euch eine große Belohnung. Und denkt daran, auch die Propheten sind einst verfolgt worden. Mit diesen Worten beginnt eine große Rede Jesu. Wir kennen sie als die Bergpredigt. Und Matthäus hat sie uns in seinem Evangelium überliefert. Sicherlich hat Jesus über die Themen der Bergpredigt öfter gepredigt, also nicht nur einmal während der Bergpredigt, sondern immer wieder während seiner dreijährigen Wirksamkeit. In dieser Zeit hat er immer und immer wieder diese Themen bewegt und den Leuten vor Augen gemalt. Mal in dieser Zusammenstellung, wie in der Bergpredigt, mal auch ganz anders. Und ein Beispiel dafür finden wir in der Feldrede, die wir beim Evangelisten Lukas finden. Heute beschäftigen wir uns aber nicht mit der ganzen Bergpredigt, sondern lediglich mit den Seligpreisungen. Habe ich hier irgendwas falsch gemacht, dass das so knallt? Keine Ahnung. Gut, also wir sehen uns heute nur die Seligpreisungen an. Und hierzu fand ich eine sehr hilfreiche Skizze. Sie stammt von Hartmut Balders. Er war Gemeindeleiter in einer Baptistengemeinde in Ostfriesland. Hier ist auf der einen Seite, also auf der linken Seite, der Segenskreis Jesu, der sich an den Seligpreisungen orientiert. Und auf der anderen Seite sehen wir einen Teufelskreis. Hier wird dargestellt, wie es aussieht, wenn jemand völlig gegen die Seligpreisungen lebt. Das könnt ihr dort dann lesen. Das sind die Reichen, die leichtfertig Lebenden, die Harten, die Rechtsverdreher, die Unbarmherzigen, die Unlauteren, die Streitsüchtigen und diejenigen, die sich immer nur um sich selber drehen. Doch was macht den Unterschied aus zwischen diesen beiden Kreisen? Auf der linken Seite sehen wir, dass es Wirkungen nach außen gibt, während auf der rechten Seite alles auf das Innere des Menschen bezogen ist. Links siegt die Nächstenliebe und rechts siegt der Egoismus.
Woher kommt das? Die Mitte ist entscheidend. Wer hat in der Mitte meines Lebens das Sagen? Wer regiert mich? Wer ist mein wirklicher Chef? Auf der rechten Seite sehen wir, wer dort in der Mitte steht, nämlich das ist das eigene Ich, das den Ton angibt. Ich in mir. Alles ist auf mich bezogen. Ich bestimme, was gut ist. Ich entscheide, wie ich lebe. Da soll mir niemand reinreden. Auf der linken Seite sehen wir dazu den Gegenentwurf. Und er ist nicht einfach nur anders, die Mitte ist anders. Und das ist das Wesentliche, das ist das Entscheidende. Gott ist in mir, er regiert mich durch den Heiligen Geist von innen heraus. Und das genau ist der Schlüssel, wie die Bergpredigt insgesamt zu verstehen ist. Wir können nicht so leben aus uns selbst heraus, wenn wir nur um uns selbst uns drehen. Das schaffen wir nur, wenn wir Gott in unserer Mitte haben. Das, was Jesus uns hier vor Augen malt, ist in der Tat ein Gegenentwurf. So lebt der Mensch ohne Gott nicht. Und das ist nicht erst heute so. Das war schon damals so, als Jesus diese Predigt hielt. Das war damals so, als Jesus dieses hier, was er hier sagt, seinen Zuhörern zumutete. So dachte man nicht und so handelte man auch nicht, jedenfalls nicht normalerweise. Aber wie denken und handeln wir Menschen heute? Klaus Henze, er ist Pastor im Ruhestand und ich glaube, er predigt auch hier ab und zu mal. Er hat mit ziemlichen Worten das so ausgedrückt, was Otto Normalverbraucher denkt. Glücklich sind die, die aus allem einen Vorteil für sich herausschlagen, denn sie werden stets ein gutes Gefühl haben. Glücklich sind die, die stets ihre beiden Ellbogen einsetzen, denn sie werden es in dieser Welt zu etwas bringen. Glücklich sind die, die eine Elefantenhaut haben, denn das Leben kann ihnen nichts anhaben. Glücklich sind die, die nicht aufhören zu nörgeln, denn am Ende werden sie sich durchgesetzt haben. Glücklich sind die, die aufgeblasen sind, denn sie kümmern sich nicht um ihre Fehler. Glücklich sind die, die sich über die Blödheit der anderen amüsieren. Sie haben immer genug zum Lachen. Glücklich sind die Querulanten, denn die Allgemeinheit muss immer auf sie Rücksicht nehmen. Glücklich sind die, die überheblich sind, denn die Welt ist ihnen egal. Das ist in der Tat ziemlich drastisch ausgedrückt. So denken und handeln natürlich nicht alle Menschen. Es gibt wirklich liebevolle Menschen, an denen sich so mancher Christ eine dicke Scheibe abschneiden kann. Aber in dieser Übertreibung liegt ja gerade der Reiz. Da wird der Unterschied einfach deutlicher, als wenn man alles einebnet und sich nach allen Seiten absichert. Doch stimmt es, dass Otto Normalverbraucher glücklich ist? Macht ein solcher Lebensstil wirklich glücklich? Man kann es sicher einreden, aber ich habe da meine Zweifel. Ein solcher Lebensstil ist einfach unmenschlich. Und das kann auf Dauer nicht glücklich machen, und zwar nicht nur das Opfer nicht, sondern auch den Täter nicht. Mit dem Wort glücklich sind wir auf einer interessanten Spur. Was meint Jesus denn mit den Seligpreisungen? Im Griechischen steht dort das Wort Makarioi. Und dieses griechische Wort Makarioi hat Luther mit selig übersetzt. Heute kann jedoch kaum jemand mit diesem Wort noch etwas anfangen. Was ist denn selig? Meist wird es völlig falsch verstanden und manchmal wird es auch ins Lächerliche gezogen. Und deshalb haben viele versucht, dieses Wort anders zu übersetzen. Hier ein paar Beispiele. Glückselig war ein anderer Versuch, aber das macht es eigentlich nicht einfacher zu verstehen, was gemeint ist. Glücklich zu preisen war ein weiterer Versuch. Diese Variante ist natürlich für kirchlich sozialisierte Leute irgendwie verständlich, aber so richtig Klarheit bringt dies auch nicht. Freuen dürfen sich alle die, ist ein weiterer Versuch, ist ein guter Versuch, aber es klingt ein wenig oberflächlich. Ähnlich ist es mit der englischen Variante Happy Are. Das erinnert mich eher an Don't Worry, Be Happy. Wollt ihr nicht mitsehen? Wahrscheinlich klingt das nur im Englischen gut. Don't Worry, Be Happy und Happy Are. Bei der Übersetzung tue ich mich schon etwas schwer. Ich würde es so versuchen, nimm es nicht so tragisch, sei einfach nur glücklich. Don't Worry, Be Happy. Für ein Lied mag das genügen, aber für ein Leben ist das absolut untauglich. Das Wort glücklich war übrigens auch ein Versuch, das selig zu überwinden. Der wahrscheinlich jüngste Beitrag sieht so aus: Wahres Glück haben die, die. Hier wird etwas deutlich gemacht, dass es einen Unterschied gibt zwischen Glück und dem wahren Glück. Das ist ein entscheidender Hinweis. Es gibt also etwas, das nur wie Glück aussieht, und es gibt etwas, das wirkliches Glück ist. Mit dieser Übersicht, die ich euch hier vorgestellt habe, möchte ich mich über diese verschiedenen Übersetzungsversuche nicht lustig machen. Und ich will auch nicht behaupten, dass ich das besser kann, dass ich es besser wüsste und es besser übersetzen könnte. Jeder Übersetzer hat natürlich sich seine Gedanken gemacht und sein Bestes versucht. Genauso versuche ich es auch nur. Aber diese Übersicht zeigt uns, wie schwierig es ist, manche Bibeltexte zu übersetzen. Die einen versuchen es möglichst wörtlich zu übersetzen. Das führt manchmal zu Missverständnissen. Andere versuchen, die Sprache der Menschen von heute zu treffen. Und das wirkt manchmal etwas oberflächlich. Aber man darf das nicht gegeneinander ausspielen. Es ist nicht so, dass der eine Recht hat und der andere hat eben Unrecht. Nein, das eine braucht das andere. Nur zusammen erfassen wir die Bibeltexte richtig. Der Versuch, die Bibeltexte möglichst genau zu übersetzen, muss ergänzt werden durch die Sprache von heute und umgekehrt. Manchmal trifft man aber auch das, was gemeint ist, weder auf die eine noch auf die andere Weise, also weder mit der wörtlichen Übersetzung noch mit der modernen Sprache. Und das ist hier der Fall. Hier müssen wir tiefer graben. Wir müssen uns also fragen, was tut Jesus hier? Was will er mit den Seligpreisungen ausdrücken? Da fällt zunächst einmal auf, dass Jesus hier keine Forderungen stellt. Er sagt nicht, wenn du dies und das tust, dann bist du glücklich. Also tu das, damit du glücklich wirst. Nein, so macht er es eben nicht. Die Seligpreisungen sind keine Aufforderungen, sie sind vielmehr Zusagen. Jesus redet unterschiedliche Menschen an und jeder Personengruppe spricht er etwas von Gott zu. Die Bergpredigt beginnt also nicht mit einem Forderungskatalog, sondern mit einer ganzen Reihe von göttlichen Zusagen. Also, Jesus sagt nicht, wenn du dies und das tust, dann bist du glücklich, sondern er macht Zusagen. Eine zweite Beobachtung, Jesus sagt nicht, ihr seid glücklich, weil. Das wäre ja geradezu absurd. Das würde sich so anhören, freuen darfst du dich, weil du traurig bist. Das ist absurd. Da regt sich natürlich innerer Widerstand und Protest und das zu Recht. Die Antwort lautet dann zu Recht, nein, ich freue mich, wenn ich nicht traurig bin und wenn ich von Leid verschont bin, dann freue ich mich. Bei der letzten Seligpreisung würde sich das ja so anhören, glückselig seid ihr, weil ihr verspottet und verfolgt werdet. Das würde natürlich unseren Protest herausfordern und wir würden sagen, nein, glücklich bin ich dann, wenn ich keinen Spott erleben muss und wenn ich nicht verfolgt werde. Jesus spricht also unterschiedliche Personengruppen an und bei diesen unterschiedlichen Personengruppen müsste man zunächst einmal sagen, die haben wenig Grund, glücklich zu sein. Das sind Leute, die haben Mängel in ihrem Leben. Sie gehören nicht zur Elite. Sie müssen sich eher mit den hinteren Plätzen zufrieden geben. Sie werden von anderen nicht beachtet oder sie werden belächelt oder sie leiden darunter, wie sie sind. Diesen Leuten gibt Jesus göttliche Zusagen. Aber was sind das für Zusagen? Das ist kein sei glücklich, das ist auch kein freu dich trotzdem, sondern Jesus spricht diesen Leuten den göttlichen Segen zu. Und zwar jedes Mal ganz konkret. Deshalb ist die beste Übersetzung für Makarioi diese, gesegnet oder noch besser, Gott segnet. Und so finden wir es eben in dieser Übersetzung, neues Leben. Sehen wir uns auf diesem Hintergrund nun diese Seligpreisungen näher an, diese Zusagen Jesu. Gott segnet die, die erkennen, dass sie ihn brauchen, denn ihnen wird das Himmelreich geschenkt. Das sind die geistlich Armen, so wie es Luther übersetzt. Das sind also diejenigen, die merken, dass sie es alleine nicht schaffen, die immer wieder schuldig werden, die nicht perfekt sind und die die Erwartungen anderer und auch die Erwartungen, die man an sich selbst stellt, nicht erfüllen. Und diesen Leuten sagt Jesus, Gott segnet euch, er beschenkt euch mit dem Himmelreich. Ihr müsst das gar nicht alleine schaffen, dorthin zu kommen. Der Glaube ist ein Geschenk und die Vergebung ist ein Geschenk und der Himmel ist auch ein Geschenk. Öffne dich dafür. Gott segnet die, die traurig sind, denn sie werden getröstet werden. Es gibt ja viele Gründe, traurig zu sein. Leid, Krankheit, Schicksalsschläge, Verluste, Misserfolge und vieles mehr. Und diesen Leuten sagt Jesus, Gott segnet euch, denn er tröstet euch. Und er wird einmal im Himmel alle Tränen abwischen. Und sein Trost beginnt heute schon. Gott segnet die Freundlichen und Bescheidenen, denn ihnen wird die ganze Erde gehören. Das sind die sanftmütigen Menschen. Weil sie so freundlich und so bescheiden sind, werden sie oft übersehen. Manchmal kommen sie auch viel zu kurz. Und diesen Leuten sagt Jesus, Gott segnet euch. Auch wenn die Unbescheidenen heute den größeren Teil vom Kuchen abbekommen, einmal wird das ganz anders sein. Dann gehört alles euch, denn alles gehört mir. Gott segne die, die nach Gerechtigkeit hungern, denn sie werden sie im Überfluss erhalten. Das sind diejenigen Menschen, die unter der Ungerechtigkeit am meisten leiden. Sie haben ein feines Gespür für Gerechtigkeit, für sich selbst, aber auch für die anderen. Und diesen Leuten sagt Jesus, Gott segnet euch, denn Gottes Gerechtigkeit erreicht euch, nicht nur ein wenig, sondern im Überfluss. Die Gerechtigkeit Gottes macht euch satt. Gott segnet die Barmherzigen, denn sie werden Barmherzigkeit empfangen. Die Barmherzigen sind diejenigen, die eine hohe Sensibilität gerade für Barmherzigkeit haben. Und sie spüren es auch als Erste, wenn Menschen unbarmherzig mit anderen Menschen umgehen. Und Jesus verspricht ihnen, Gott segnet euch. Er lässt euch seine Barmherzigkeit in seiner ganzen Fülle erleben. Gott segnet die, die ein reines Herz haben, denn sie werden Gott sehen. Die mit dem reinen Herzen, die werden von ihren Mitmenschen oft belächelt, denn sie haben Skrupel, alles mitzumachen. Das gefällt den eher Skrupellosen überhaupt nicht. Die mit dem reinen Herzen werden oft nicht ernst genommen. Aber Jesus verspricht ihnen, Gott segnet euch. Auch wenn die Menschen euch übersehen, Gott sieht euch. Und er sieht euch freundlich an. Und was das Größte ist, ihr werdet Gott sehen. Gott segnet die, die sich um Frieden bemühen, denn sie werden Gottes Kinder genannt werden. Wer sich um Frieden bemüht, hat nicht immer Erfolg damit. Und das tut jemandem weh, dem der Friede so wichtig ist, der Friede zwischen Ehepartnern, der Friede zwischen Eltern und Kindern, der Friede in der Nachbarschaft, der Friede am Arbeitsplatz. Diesen Leuten sagt Jesus, Gott segnet euch, ihr seid die wirklichen Kinder Gottes. Denn auch Gott ist der Friede wichtig. Gott segnet die, die ihr Leben Gott ganz zur Verfügung stellen, denn das Himmelreich wird ihnen gehören. Bei Luther heißt es da, das sind die, die um der Gerechtigkeit willen verfolgt werden. Das sind also die, die Nachteile in Kauf nehmen, weil sie tun, was Gott will. Und sie tun das trotzdem, obwohl sie Nachteile haben. Und Jesus verspricht ihnen, Gott segnet euch. Man kann euch zwar auf dieser Erde vieles wegnehmen, aber der Himmel gehört euch. Und den kann euch niemand wegnehmen, denn Gott schenkt ihn euch. Und die letzte Seligpreisung, Gott segnet euch, wenn ihr verspottet und verfolgt werdet und wenn Lügen über euch verbreitet werden, weil ihr mir nachfolgt. Freut euch darüber, jubelt, denn im Himmel erwartet euch eine große Belohnung. Und denkt daran, auch die Propheten sind einst verfolgt worden. Das ist wahrscheinlich das Schwerste, was manche Christen durchmachen müssen. Wir ja nicht so schlimm, aber es gibt Länder auf dieser Erde, in denen das ganz schlimm ist. Und Jesus verspricht ihnen, Gott segnet euch. Ihr werdet nicht nur in den Himmel kommen, da kommt noch mehr. Ihr werdet reich belohnt werden. Habt ihr euch an irgendeiner Stelle entdeckt? Dann ist euch der Segen Gottes gewiss, garantiert. Jesus verspricht's. Amen.